Heute machen wir mal einen kleinen Ausflug in die Medizingeschichte und zwar zu einem, wie ich finde, ebenso faszinierenden wie auch abstoßenden Verfahren, der Lobotomie. Es ist wahrscheinlich die bekannteste psychiatrische Behandlung der medizinischen Geschichte und ihr Erfinder hat damals sogar einen Medizin-Nobelpreis bekommen, bis die Wissenschaft aufhörte und der Horror begann, wie meine Kollegin Anna damals geschrieben hat, mit der ich hier jetzt auch sitze. Hallo.
Hallo, ja, ein sehr aussagekräftiges Zitat, wie ich finde. Mein Lieblingszitat, das sich aus der Recherche ergab, aber trotzdem, warum nehmen Sie nicht einfach eine Schrotflinte? Das würde schneller gehen.
Auch das ist sehr eindrücklich, ja, das haben wir damals ja auch als Headline genommen für diesen Beitrag. Lass uns jetzt mal einsteigen, wie das Ganze denn überhaupt ablief. Also war das wirklich so wie in den Filmen mit dem Eispickel oder eben auch so martialisch, wie dieses Beispiel mit der Schrotflinte jetzt vermuten lässt?
Nicht anfangs. Also da hört man schon raus, es hat sich über die Zeit auch bei diesem Verfahren viel entwickelt, obwohl es nur ein paar Jahre waren. Anfangs war die Lobotomie noch wesentlich invasiver. Da war der Eingriff so, dass man zwei Löcher in die Schädeldecke bohrte, also den Schädel wirklich öffnete für den Eingriff und dann mit einem spitzen Gerät, das hieß Leukom, versucht, den Frontallappen vom Gehirn abzutrennen. Das war so der Eingriff, der alles startete. Und erst einige Jahre später kam man dann zu der Darstellung, die man heute auch viel aus Filmen kannte, und zwar die Lobotomie durch die Augenhöhle mit einem spitzen Gegenstand, der in Filmen auch gerne eben als Eispickel dargestellt wurde. Und mit dieser Umstellung wurde die Lobotomie dann auch salonfähig und wurde viel durchgeführt. Alleine in Großbritannien zur damaligen Zeit, die erste Lobotomie wurde 1936 durchgeführt, wurden bis zu 1000 Lobotomien pro Jahr durchgeführt.
Also war es dann wirklich so häufig wie eben diese Filme, Bücher oder auch Videospiele, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, vermuten lassen? Wenn es so häufig war, würde ich jetzt eigentlich mal annehmen, dass es auch beliebt war. Aber wie haben die ärztlichen Kollegen von den Leuten, die das vorgenommen haben, denn damals wahrgenommen? War der Eingriff verpönt oder war das, ich meine, du hast jetzt das Wort salonfähig genutzt, war das wirklich ganz, ja, ganz gängig und einfach Teil der Praxis?
Beides davon. Es war sowohl gängiger Teil der Praxis, stoß aber auch schon damals auf viel Kritik. Das sieht man ganz gut an der Art und Weise, wie Walter Friedman, das war der Herr, der die Lobotomie mit dem Eispick durchs Auge erfunden hat, bei seinen Kollegen ankam. Ich glaube, das lag vor allem an der Art und Weise, wie er die Operationen durchführte. Die erste Lobotomie durch das Auge fand 1946 statt und die fand statt in seinem Büro, auf seinem Tisch, ohne irgendwelche hygienischen Maßnahmen, ohne irgendwelche Desinfizierungen und ich glaube, da kam dann viel der Kritik der Kollegen her. Ein Neurophysiologe der damaligen Zeit schrieb Friedman einen Brief und schrieb, was sind das für furchtbare Geschichten, dass Sie in Ihrem Büro Lobotomie mit einem Eispickel vornehmen? Und da kommen wir dann auf mein Lieblingszitat. Warum nehmen Sie nicht einfach eine Schrotflinte? Das ginge schneller.
Okay, da sind wir dann auch schon bei dem Bild der eben brutalen Lobotomie. Aber dennoch war die Lobotomie ja, wie du gesagt hast, verbreitet und damit ja auch beliebt. Deswegen auch meine Frage dazu, warum?
Ja, sie war verbreitet und beliebt und wie wir im Intro hörten, auch mit einem Nobelpreis ausgezeichnet für Muniz, den Erfinder der Lobotomie. Die Frage, warum die Lobotomie damals so beliebt war, ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Die Alternativen waren schlimmer.
Noch schlimmer.
Es gab so gut wie keine wirksamen Behandlungsmöglichkeiten für Störungsbilder wie beispielsweise eine Schizophrenie. Man wusste nicht, wie man mit den Patienten umgeht. Man wusste nicht, wie man sie für sich selbst und auch für die Angehörigen sicher verwahren kann. Die Bilder der damaligen Psychiatrien geistern ja auch heute noch eben auch durch Filme, durch Medien, aber natürlich auch in Dokumentationen ist davon viel erhalten. Es war einfach ein furchtbarer Zustand. Und durch die damalige Zeit, auch den Weltkriegen geschuldet, litten einfach auch immer mehr Personen an psychischen Krankheiten, für die man keine Lösung hatte.
Das finde ich auch wichtig bei dem Thema zu bedenken. Wir haben das Ganze natürlich jetzt mit diesem wohligen Gruselfaktor aufgezogen. Das Ganze wird eben häufig dramatisiert und sehr überspitzt dargestellt oder vielleicht auch nicht ganz so überspitzt, wie wir jetzt gerade schon gehört haben. Aber man darf bei dem ganzen Thema und der ganzen Fiktion drumherum einfach nicht vergessen, dass es wahre Fälle waren, dass es echte Menschen betroffen hat. Und das hat natürlich einen sehr tragischen Aspekt, gerade was eben so die Betreuung psychologischer, psychiatrischer Patienten angeht. Und es gibt dazu ja auch jede Menge Fallbeispiele, eben echter Menschen natürlich, Prominente sogar auch. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, wer alles eine Lobotomie verpasst bekommen hat, muss man ja fast schon sagen?
Ja, also ich dich kenne, spielst du jetzt gerade auf Rosemary Kennedy an?
Genau, das hast du natürlich richtig erkannt. Als gelernte Historikerin bin ich begeistert von den Kennedys und hatte natürlich mitbekommen, dass da ein Mitglied der Familie sich eben auch diesem Eingriff unterzogen hat.
Ja, Rosemary war die älteste Schwester des späteren US-Präsidenten John F. Kennedy und sie litt an einer starken Lernschwäche, kombiniert mit gewaltsamen Ausbrüchen. Und das war dem ehrgeizigen Kennedy-Familienoberhaupt ein großes Dorn im Auge. Rosemary unterzog sich dann einer Lobotomie, die auch von Walter Freeman durchgeführt wurde. Das war, wir erinnern uns, der Herr, der die Lobotomien in seinem Büro an seinem Tisch durchführte mit dem Eispick. Bei dieser Lobotomie ging leider einiges schief und Rosemary war danach nicht mehr alleine lebensfähig. Sie konnte nicht laufen, sie konnte nicht sprechen, sie konnte simpelste alltägliche Dinge einfach nicht mehr durchführen und wurde dann zuerst in einem Pflegeheim und später in einem Kloster, beides weit ab von ihrer Heimat, untergebracht und versteckt.
Okay, das ist ein Fallbeispiel. Hast du noch mehr auf Lager? Wir können natürlich jetzt nicht stundenlang über die vielen Patienten sprechen, die es da gab.
Wenn wir in den europäischen Raum blicken, vielleicht der Fall von Eleanor Hamson. Sie ist die Tochter des späteren Literaturnobelpreisträgers Knut Hamson, dessen Ruf ja während der NS-Zeit dann sehr litt. Nichtsdestotrotz ist die Geschichte seiner Tochter sehr tragisch. Sie litt an einer Essstörung und an Depressionen. Das war selbst für damalige Zeiten kein ausschlaggebender Grund für eine Lobotomie. Das war keine Indikation, die so einen Eingriff gerechtfertigt hätte. Trotzdem meinte ihr Vater, das müsse geheilt werden. Und bei der ersten Lobotomie wurden die Ergebnisse nicht so erzielt, wie man sich gehofft hatte. Es entstand wohl vermutlich eine Psychose daraus. Sie musste sich einer zweiten Lobotomie unterziehen und war dann ähnlich wie Rosemary nicht mehr alleine lebensfähig und wurde ebenfalls dann nur mehr in ein Heim gesteckt und durfte dort ihr restliches Leben verbringen.
Also allein schon in diesen beiden Fällen sehen wir, es ist eher ein Verschlimmbessern, was dann auch schön oder eben sehr unschön zu dem Eingangszitat passt mit der Schrotflinte, dass das im Zweifel schneller ginge. Deswegen auch wie immer bei solchen historischen Ereignissen, was haben wir denn daraus gelernt?
Ja, ich glaube, man muss da immer auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, im Auge behalten, wo kommt diese Intention, diese Operation eigentlich her? Wir brauchen diese Operationen heute Gott sei Dank nicht mehr, da pharmakologisch einfach viel möglich ist, was damals nicht möglich war. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass viele Lobotomien auch als erfolgreich angesehen wurden, weil sich Symptome von Patienten wirklich gebessert haben. Die waren ruhiger, es gab keine Gewaltausbrüche mehr, es gab keine Negativität mehr, aber sie waren halt auch in die positive Richtung sehr eingeschränkt. Es waren einfach seelenlose, leere Hüllen. Aber die Hauptproblematik war ja beseitigt. Und damit dachte man sich, okay, Problem gelöst. Dessen war nicht so, das wissen wir heute. Was wir daraus lernen oder lernen sollten, ist, dass strenge und prospektive Langzeitstudien einfach unfassbar wichtig sind. Und dass wir uns heute noch mehr darauf fokussieren sollten, bevor schwere neue Operationen und Eingriffe salonfähig gemacht werden, wirklich abzusichern, was das auf lange Zeit für die Patienten bedeutet.
Was es für die Patienten bedeutet, ist auch ein gutes Stichwort, wie du jetzt gerade gesagt hast, selbst wenn das vermeintliche Hauptproblem gelöst wird und der Preis aber dafür ist, dass jemand absolut lethargisch, katatonisch den Rest seines Daseins fristet, dann würde ich sagen, sind wir zumindest bei allem, was man der modernen psychiatrischen Versorgung sicher vorwerfen kann, an dem Punkt angekommen, dass wir sagen, das machen wir so nicht mehr. der Patient steht auf andere und, wie ich finde, auch deutlich bessere Art und Weise im Zentrum. Und es geht nicht vornehmlich darum, die Störungen in Anführungszeichen bitte zu beseitigen, sondern auch ein gesundes und glückliches Leben zu ermöglichen.
Das, finde ich, hast du sehr schön zusammengefasst. Da kann ich auch gar nichts mehr dazu ergänzen.
Danke dir. Also ein kleiner Beitrag aus MedHistory. Schaut auch gerne nochmal in den Artikel hinein. Wir haben euch das hier wieder verlinkt, wie ihr das kennt. Die Lobotomie, auf jeden Fall ein sehr, sagen wir mal, facettenreicher Eingriff, den es in der Medizin gab. Danke dir nochmal für den kleinen Rückblick.
Danke, dass ich da sein durfte.